Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Moderator Adalbert Sinjavski und
Colleen Ullmann-Fernandes, Moderatorin von Das KI-Manifest.
Künstliche Intelligenz, KI, die war gestern in unserer Sondersendung zur Republika Thema. Und dass es ein Thema ist, das die Medienwelt auf den Kopf stellt, das sieht man auch in einer neuen Doku des Formatlabors Das kleine Fernsehspiel im ZDF. Darin loten vier namhafte Kreativmenschen aus der Filmbranche mit KI-Expertinnen aus, welchen Einfluss die Technik hat auf Film und Fernsehen. Mit dabei Fakju Goethe-Schauspielerin Gizem Emre.
Ich habe keinen Bock, ein Drehbuch zu spielen, wo kein Mensch dran war, wo kein Charme drin ist, wo ich ganz genau weiß, es hat niemand aus seinem künstlerischen
Da kommuniziert Wesen niemand mit mir, richtig. Sondern es ist statistisch errechneter Datenmüll.
Ja, das sagt Drehbuchautor und Dogs of Berlin Regisseur Christian Alfert. Am Ende der Doku entsteht das KI-Manifest. Kommentiert, moderiert wird sie von Colleen Ullmann-Fernandes. Ja, KI-Bilder als statistisch errechneter Datenmüll, wirklich alles für die Tonne?
Datenmüll, ja, das ist mir auch aufgefallen und hängen geblieben, dieses Wort. Ich finde ehrlich gesagt nicht. Und er bringt ja selbst auch dieses Beispiel einer Trauerrede, die im Hintergrund stattfindet. Also seine beiden Hauptdarsteller stehen im Vordergrund, im Hintergrund wird eine Trauerrede gehalten. Er hätte früher an so einer Rede 3-4 Stunden gearbeitet. Ich meine, sowas sagte er. Mittlerweile kann er sich das über KI schreiben lassen und ist ruckzuck fertig damit. Also das ist so ein bisschen das, wo wir uns gerade bewegen, zwischen Faszination für das Thema KI, aber natürlich auch Angst davor, inwiefern ist die KI irgendwann in der Lage, uns zu ersetzen. Und genau dem gehen wir eben in der Sendung auf den Grund.
Ja, zwei weitere Vorteile, die er schon sieht, sind zum Beispiel einen kaputten Ton im Film zu reparieren durch KI-Einsatz oder eben Untertitel schreiben zu lassen, zumindest die erste Fassung. Allerdings, von Anfang an in dieser Doku herrscht eine weitgehende Anti-Haltung in der Runde, so habe ich das wahrgenommen. Selbst Soap-Opera-Produzent Guido Reinhardt, der für unter uns mit KI schon experimentiert hat, der ist recht zurückhaltend. Fakju Goethe-Schauspielerin Gizem Emre bringt das als selbsternannte Vertreterin der jungen Generation besonders deutlich auf den Punkt. Den Wert der menschlichen Zusammenarbeit, den hält sie hoch, die Chemie am Set, Improvisation. Sie wolle keinen Avatar von sich machen lassen, sagt sie zum Beispiel auch. Also ist die junge Filmgeneration so KI-skeptisch? Das klingt ja nach Generation Analogfilm.
Ja, ich verstehe das auch. Ich bin beides. Ich bin sowohl auf der einen Seite fasziniert und begeistert, aber eben auch skeptisch. Also ich habe mich neulich mit Regisseuren unterhalten, die mir sagten, dass sie mittlerweile den Synchron komplett an die KI übergeben haben. Und ich muss sagen, ich habe öfter mal mit Regisseuren zusammengearbeitet, tatsächlich meistens männlich, die das Spiel sehr theatralisch, sehr groß wollten. Und ich habe dann oft im Synchronstudio gesagt, ich möchte es so nicht machen, das ist mir zu groß. Wenn jetzt aber der gleiche Regisseur, bei dem ich mich geweigert habe, das so groß einzusprechen, das KI generiert herstellen kann, und das machen eben viele mittlerweile schon. Also wir sprechen nicht von etwas, was in einer fernen Zukunft stattfindet, sondern das passiert jetzt gerade. Und momentan gehen viele dazu über, den Synchron mit KI zu machen. Und dann kann ich eben nicht mehr sagen, ich spreche das so nicht, weil das ist denen dann völlig egal, ob ich das so spreche oder nicht, weil die KI macht es so, wie der Regisseur sagt. Und das ist eben genau ein Punkt, der mir Angst macht.
Ob man seine Stimme dann eben leiht, das ist wiederum die Frage an die KI, ne? Aber
die muss man ja gar nicht leihen. Also ich hatte jetzt den Fall mit jemandem, der war dann terminlich verhindert, keine Ahnung, es hieß, die Deutsche Bahn habe etwas damit zu tun. Er kam auf jeden Fall nicht da an, wo er ankommen sollte. Und dann hat man einfach aus seinen bisherigen Aufnahmen KI generiert, seine Stimme genutzt. Und derjenige hat das vorher überhaupt nicht, also hinterher hat er dann gesagt, ja gut, ich war nicht da, könnt ihr so nehmen. Aber es war nicht so, dass er vorher irgendwo bewusst für die KI etwas eingesprochen hat, sondern aus dem bereits bestehenden Material hat man eben seine Stimme KI generiert. Und ich denke, von mir gibt es wahrscheinlich auch genügend Aufnahmen, dass man das einfach machen kann, ohne mich vorher zu fragen.
Und deswegen gibt es einige Stichpunkte oder Oberthemen, die diesen Teilnehmern an der Doku oder dem KI-Manifest wichtig sind. Dazu zählen Selbstverständnis, Fairness, das würde jetzt zum Beispiel auf dieses Beispiel zutreffen, glaube ich, Würde, Kontrolle. Das sind also die wichtigsten Aspekte in dem finalen Papier für den Umgang mit KI. Welcher dieser Punkte ist Ihnen persönlich am wichtigsten?
Also ich finde die Frage Urheberrecht sehr spannend. Auch die wird in der Sendung debattiert. Wir haben einen Anwalt in der Sendung, der unsere Gruppe zum Thema zu allem Juristischen berät. Und ich war doch erstaunt, wie viel die KI darf, weil sie eben auf urheberrechtlich geschütztes Material zugreift. Wir haben dann auch so ein bisschen gespielt mit der KI und gesagt, zum Beispiel, mach doch mal einen Zauberer. Und dieser Zauberer sah ziemlich genauso aus wie eine urheberrechtlich geschützte Figur mit einer Brille. Ich denke, jeder weiß, wer gemeint ist. Und dass die KI das einfach so darf. Also ist natürlich klar, womit die KI gefüttert worden ist in dem Fall. Aber dass sie mir jetzt einfach so ein Bild ausspuckt und ich kann das benutzen, finde ich schon ziemlich krass. Und klar soll man selbst, das ist wohl so, dass man als Nutzer oder Nutzerin eben selbst gucken muss, dass man nicht mit urheberrechtlich geschützten Werken irgendwie Murks macht. Aber vielleicht ist mir das ja gar nicht so bewusst in dem Moment, weil die KI mir das ausspuckt als random irgendein Zauberer. Und ich kenne vielleicht diesen Film nicht. Und mir ist gar nicht bewusst, dass dieses Bild eigentlich das Urheberrecht verletzt. Und das sind eben so Fragen, die wir uns auch stellen im KI-Manifest. Wie kann das sein, dass die KI so extrem auf urheberrechtlich geschützte Werke zugreifen und die dann auch wiederum ausspucken darf?
Und daraus folgt die Frage, werden die DarstellerInnen an der Verwendung ihres Bildes oder die DrehbuchschreiberInnen an der Verwendung ihrer Werke zum Anlernen dieser KI beteiligt oder nicht?
Und das werden sie nicht.
KI-Statisten sind 10-mal günstiger als reale Personen. Dieser Satz fällt in der Doku. Also ist am Ende alles eine Frage der Kostenersparnis?
Natürlich, es ist ja immer so. Es ist ja in sehr vielen Fällen eine Frage des Geldes. Und da, wo Produzierende massiv einsparen können, da stellt sich dann eben die Frage, warum sollten denn da noch echte Menschen ankommen? Also es fällt ja einiges weg, wenn die KI spielt, dann braucht man keinen beheizten oder klimatisierten Aufenthaltsraum. Die Maske fällt weg. Es muss niemand an- und abreisen. Also die Reisekosten fallen weg. Und insofern gibt es eben viele Faktoren, die dazu beitragen, dass Kosten wegfallen. Also auch unabhängig davon, dass ein KI-Kleindarsteller, Kleindarstellerin jetzt schon günstiger bei Herrn Bliedung von der Heide zu buchen ist als ein echter Mensch. Und insofern ist es jetzt so wichtig, dass man sich eben jetzt mit diesen Regeln auseinandersetzt, weil dann, wenn man das Geld fragt, dann werden die Produzierenden sich wahrscheinlich für die günstigere Variante entscheiden.
Regisseurin Mira Thiel sagt, sie fände es, Zitat, vermessen, ein Manifest für alle zu schreiben. Am Ende schreiben die Teilnehmenden auf 4 Seiten einen Text mit dem Titel Anstoß zu einem KI-Manifest mit allerersten Denkanstößen, wie es heißt. An wen richten sich diese Denkanstöße? Also eher an das Publikum, was vielleicht schon mit KI selber experimentiert, weil die Branche selber, die geht da ja schon viel weiter.
Also in Amerika gab es ja den großen Streik. Es
den
wurden klare,
ne?
Regeln. Genau, ja. Und da wurden eben klare Regeln formuliert. Und das gibt es derzeit für den deutschen Markt noch nicht. Und genau darum geht es. Mira Thiel hat gesagt, wir hatten neulich ein gemeinsames Interview, dass sie am Anfang immer die Frage gestellt hat, wollen wir das? Und mittlerweile aber für sich gelernt hat, diese Frage stellt sich überhaupt nicht. Denn die KI wird kommen, die KI ist da, ob wir wollen oder nicht. Das heißt, wir müssen uns jetzt mit ihr auseinandersetzen. Und genau dazu möchte eben der Film aufrufen, dass man überlegt, wie könnten denn Regeln aussehen für den Umgang mit KI, weil es eben diese Regeln derzeit in Deutschland noch nicht gibt.
Also Sie fühlen sich nicht gut vertreten von Gewerkschaften und Verbänden, die ja, sich mit diesem Umgang befassen mit KI?
Also die Gewerkschaften, der BFFS, setzt sich ganz klar damit auseinander. Aber es gibt eben derzeit noch keine Regeln. Und am Ende legen die das ja auch nicht fest, sondern müssen eben mit zum Beispiel der Produzentenallianz sich austauschen. Wie sollen sie denn aussehen, die Regeln? Aber derzeit gibt es eben noch keinen Dokument, Manifest, keine Regeln, kein festgeschriebenes Regelwerk, wie denn der Umgang mit der KI sein soll. Und ich denke, das ist längst überfällig.
Blicken Sie da ein bisschen neidisch nach Hollywood?
Ja, schwer zu sagen. Also ich glaube da an den deutschen Markt, dass wir das auch hinbekommen. Aber wir sollten uns beeilen, weil die KI wartet nicht auf uns.
Da sind wirklich spannende Einsichten in dieser Doku, zum Beispiel auch die Frage, ob KI-Schauspieler, so nenne ich sie mal, auch improvisieren können. Und dafür gibt es bei solchen Programmen die Einstellung Temperament, ja, wo sozusagen eben so ein bisschen Seele, menschliche Fehler auch reinkommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das erklärt diese Doku. Die ist ja mit ihren 50 Minuten ja sehr kurz. Also die Expertinnen kommen und gehen fast wie auf der Wetten-Das-Couch. Hätte man aus diesem komplexen und auch wirklich spannenden Stoff, der für viele ja sehr technisch, sehr, sehr komplex ist, nicht besser eine Miniserie machen können?
Naja, es ist ja so, dass wenn das geschaut wird, dürfen wir vielleicht auch noch weitermachen und all das bearbeiten, was wir jetzt in diesen 50 Minuten vielleicht nicht geschafft haben. Man hat es jetzt versucht, so ein bisschen zu konzentrieren und komprimieren, weil man natürlich auch die Leute erreichen will, die nicht in der Filmbranche sind, dass man sie dazu einlädt, zum Blick hinter die Kulissen. Und desto spezifischer es wird, desto schwieriger ist es vermutlich auch für Leute zu folgen, die nicht selbst aus der Branche sind. Insofern hat man das jetzt alles komprimiert. Aber ich finde es ein super spannendes Thema. Ich könnte da jetzt auch einen Zehnteiler drüber machen. Aber dazu muss es erstmal auch auf Interesse stoßen und von Menschen angeschaut werden. Und von der KI.
Sie haben ja auch eine sehr interessante persönliche Entwicklung im Fernsehgeschäft durchlaufen. Also die großen Anfänge waren bei Viva. Sie waren oder sind auch Schauspielerinnen und präsentieren aber immer mehr Formate, die Wissen vermitteln wollen. Wie eben dieses. Woher kommt Ihr Drang, eben dieses Wissen zu vermitteln, dieses Journalistische?
Ich bin selbst ein bisschen nerdig und lese mich gerne extrem in Themen ein. Es ging ja los mit einer Textildokumentation. Da waren wir in Kambodscha und haben uns mit den Produktionsbedingungen auseinandergesetzt. Meine zweite Dokumentation war dann fürs ZDF, No More Boys and Girls. Und da habe ich jede Gender Study gelesen, die es gibt. Also auch internationale Gender Studies, wo mir Stevie Schmiedel sagte von Pink Stings, die das studiert hat. Krass, du hast Studien auf dem Schirm, die kenne ich nicht mal. Und das ist so ein bisschen das, was mich antreibt. Also ich habe schon zu Schulzeiten dazu tendiert, mich in die Themen, die mich interessieren, extremst einzulesen. Und ja, das mache ich jetzt auch. Und so gibt es eben Themen, die mich irgendwie packen und wo ich dann gerne in aller Tiefe eintauche. Und ich freue mich, dass ich das machen darf, denn ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke. Und das muss einem ja erstmal zugetraut werden. Und da freue ich mich, dass es eben Menschen gab, die gesagt haben, ja, das darf sie. Und da freue ich mich wirklich über jedes Thema, was ich bisher angehen durfte.
Hat man Ihnen das immer zugetraut oder mussten Sie sich da auch den Raum erkämpfen, sozusagen mit dieser Neuaufstellung, wenn ich das mal so sagen darf?
Früher definitiv nicht. Ich weiß noch, das sagte die Redakteurin zu mir, mit der ich die Textildokumentation gemacht habe, dass sie am Anfang sich fragte, kann die das? Und dann am Ende war es so, dass man mir Sachen vorgelegt hat, die mit mir überhaupt nichts zu tun hatten, wo es um irgendwelche Texte ging, die im weitesten Sinne mit dem Format zu tun haben. Und bevor man das dann den Redakteuren und Redakteurinnen vorgelegt hat, hieß es irgendwann, nee, frag mal Colleen, die hat alles dazu gelesen. Und das freut mich natürlich, weil ich mir das richtig erarbeiten musste. Also es war jetzt nicht selbstverständlich, dass man mir diese Aufgaben gibt, sondern es gab eben Leute, die auch im Nachhinein ankamen und gesagt haben, habe ich dir nicht zugetraut, aber du hast da echt gut gearbeitet. Und die dann auch gesagt haben, das war auch journalistisch gut vorbereitet. Und das freut mich natürlich als jemand, der eigentlich aus einem anderen Bereich kommt.
Sie sitzen ja auch mit in der Fachjury des Deutschen Fernsehpreises. Wie blicken Sie auf das deutsche Fernsehen? Ist es innovativ? Ist es tiefgründig?
Ich bin ja gerade auf der Republika und habe hier über die Viva-Story gesprochen. Das war ja eine schöne Dokumentation, die wir mit ARD Kultur machen durften. Und da kam eben im Talk genau das Thema auf. Ich finde, das deutsche Fernsehen könnte ein bisschen mehr von der Viva-Anarchie vertragen. Also ich erlebe es so, dass oft alles sehr zerredet wird. Also man hat, weiß nicht, 10 Buchbesprechungen, wo dann darüber debattiert wird, ob ein Aber am Anfang oder in der Mitte des Satzes steht. Und ich glaube, man kann viel mehr einfach vertrauen und, also bei Viva war es so, man hat die Kamera angemacht und dann einfach geschaut, was passiert. Also ich glaube, es ist die Mischung aus beidem. Also natürlich hatten wir auch fürchterliche Sendungen, die katastrophal drunter und drüber gingen, wo ein bisschen mehr redaktionelle Vorbereitung gut gewesen wäre. Ich glaube, der Mittelweg ist das Richtige. So ein bisschen Viva-Anarchie, aber eben auch redaktionelle Vorbereitung, aber eben auch mal Dinge dem Zufall überlassen und nicht alles kaputt proben. Und das ist, denke ich, der richtige Weg. Und ich wünsche mir ein bisschen mehr von der Viva-Anarchie im deutschen Fernsehen, weil dieses Durchgetaktete haben wir doch recht viel.
Danke sehr für das Interview, Colleen Ullmann-Fernandes.
Gerne, gerne.
Das KI-Manifest zu sehen in der ZDF-Mediathek. Und den Corso-Podcast, den gibt's überall da, wo es Podcasts zu hören gibt. Und Corso immer Montag bis Samstag um 15.05 Uhr im Deutschlandfunk. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Corso. Kunst und Pop.